SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Mir sitzt Nora Dahmer gegenüber, eine Frau. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hätten wir diese Sendung vor rund 3 Jahren gemacht, dann wäre das so nicht gewesen. Wie fühlt sich das für Sie an?
Wunderbar. Ich bin ein sehr glücklicher und ausgeglichener Mensch, seit ich den Schritt gemacht habe.
Wir haben jahrzehntelang als Mann gelebt, sind jetzt eine Frau. Wir können ja mal mit einer Begriffsklärung anfangen. Was ist ein transzendenter Mensch?
Ein transzendenter Mensch ist ein Mensch, der im biologischen Körper einer Frau oder eines Mannes auf die Welt gekommen ist, aber dann erkennt, dass die Identität eine andere ist, dass die gefühlte Identität abweicht, dass wir, also ich bin als Mann geboren worden, ich hatte einen biologisch eindeutigen männlichen Körper und ich habe in meiner Jugend gelernt und für mich festgestellt, dass ich eine Frau bin. Und das ist auch kein Gefühl, das entsteht, sondern es ist, Identität ist etwas Selbstverständliches. Und Transmenschen empfinden den eigenen Körper nicht als die richtige Identität.
Ich habe mir die Definition rausgesucht gehabt. Als Transfrau wird bezeichnet, wer sich mit dem bei der Geburt als Mann zugewiesenen Geschlecht gar nicht zeitweise oder teilweise identifizieren kann. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, das Ganze ist ja keine Gefühlssache. Also ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt mal eine Frau und morgen wieder ein Mann.
Nein, es gibt heute auch non-binäre Menschen oder die Definition dafür. Das heißt, das sind Menschen, die sich weder noch zuordnen. Aber transidente Menschen sind eindeutig in dem anderen Geschlecht zu Hause. Ich selber bin ja in einer Zeit geboren, wo der Begriff transident noch völlig außen vor war. Den kannte kein Mensch. Und deswegen ist man ja auch nicht beeinflusst durch diese Begriffe. Sondern ich wusste einfach nur, ich bin eine Frau. Und das habe ich mit 14 gewusst. Vorher war es sehr diffus, aber ich konnte nichts damit anfangen, weil die Zeit war damals einfach nicht reif dafür.
Sie haben es gerade schon angerissen, Sie werden dieses Jahr 60. Darf
man nee, nicht ganz. Ich werde Anfang nächsten Jahres.
Oh Gott.
Also die paar Tage gönnen Sie mir.
Selbstverständlich. Also, Sie sind Ende 50.
Ich bin 59, so, das ist korrekt.
Da machen Sie zumindest keinen Fehler. Was sagen Sie Menschen, die Transidentität für eine Erkrankung halten? Sie haben es gerade schon gesagt, dass das in der Zeit bei Ihnen ganz stark aufkam, wo man weniger Verständnis dafür hatte.
Ja, nicht nur weniger Verständnis, auch ich konnte es ja nicht einordnen. Ich war damals als Teenager ein ganz normaler Junge, der auch, ich sage mal, sich Frauen hingezogen fühlte und gleichzeitig für mich die Erkenntnis hatte, ich bin eine Frau. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und es gab damals ja auch keine Erklärung, es gab kein Internet und wir lebten in einer Zeit, wo das, wie man es heute sagt, heteronormative, also Mann und Frau und Familie, das gang und gäbe war und alles andere war nicht gesellschaftsfähig. Und ich konnte es als Teenager überhaupt nicht einordnen. Und wenn es nur ein Gefühl gewesen wäre, wäre es ja im Laufe der Jahrzehnte abgeebbt. Aber bei mir ist es geblieben. Und ich wusste mein ganzes Leben lang, ich bin eine Frau. Ich konnte erst viel später lernen, dass ich nicht pervers abartig bin, sondern dass es einen Grund dafür gibt, nämlich die Transidentität. Und das hat nichts mit, ich wäre gerne, ich hätte gerne, sondern das ist ein Fakt, das ist Natur. Und ich glaube, das kann man nur dann richtig nachempfinden, wenn man selber betroffen ist. Man kann sich da nicht reinfühlen, weil für alle Menschen ist es selbstverständlich, man selber zu sein. Ich mache das immer am Spiegel fest. Ich gucke in den Spiegel, der normale Mensch schaut rein, sieht sich selber, ob ihm das gefällt oder nicht, ob die Ohren, Nase, was, ist alles völlig egal, aber er würde nie in Frage stellen, sich selber zu sehen. Ich habe 40 Jahre meines Lebens eine andere Person gesehen. Ich wusste, das bin ich nicht. Und das ist ein schreckliches Gefühl, wenn man damit leben muss. Und das macht mich heute immer noch betroffen. Heute gucke ich in den Spiegel und lächle und sage, sieht zwar schräg aus, aber du bist Nora.
Kann ich nicht bestätigen, dass es schräg
Danke.
Ist. Nora Dahmer.
Aber wollte ich jetzt hören.
Das haben Sie sich erarbeitet. Nein, mir ist es ganz wichtig heute auch, weil Sie gerade sagten, dass das kaum jemand nachempfinden kann. Ja. Wenn ich irgendwie eine Linie überschreite, gleich den Finger heben, weil bei mir geht es genauso darum, dass ich heute hier noch ein bisschen schlauer aus der Sendung rausgehe. Ja. Nora Dahmer ist zu Gast, aufgewachsen im Siegerland. Sie sagen selbst, Sie haben eine liebevolle und strenge Erziehung genossen. Wann haben Sie denn so gemerkt, dass irgendwie was nicht passt oder anders ist in Ihnen?
Es war in meiner Kindheit, habe ich ein ganz normales, schönes Leben gehabt. Ich war ein ganz normaler Junge, aber irgendwas in meinem Kopf war immer so ein Stück weit diffus. Ich hatte es überhaupt nicht greifen können. Und nach und nach, bis ich so 14 war, kam dann die Erkenntnis, ich bin eine Frau. Und das war durch Beobachtung der Mädchen. Das war irgendwie so ein Neidgefühl, das ich hatte. Warum bin ich nicht so? Und irgendwann habe ich für mich erkannt, das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, es ist ja auch für mich schon 45 Jahre her, aber für mich war klar, ich weiß, mit 14 wusste ich es und es gab auch keinen Zweifel daran.
Neidisch auf was? Auf Äußerlichkeiten?
Das war nicht so, die Art, wie Mädchen miteinander umgegangen sind, die Art, es war einfach alles, es war einfach so, dass ich immer mehr gemerkt habe, dieses diffuse Gefühl, das ich hatte, ließ sich immer klarer zuordnen. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass das so ist. Ich konnte es nur nicht fassen, weil wer kommt auf die Idee, Junge zu sein und zu sagen, ich bin eigentlich ein Mädchen. Und damals gab es noch null Wissen über diese ganzen Themen. So, ich habe mich selber zu Mädchen hingezogen gefühlt, war auch mit entsprechend mit Mädchen zusammen. War ein ganz normaler Junge äußerlich und nach außen wirkend. Aber ich wusste in mir drin, ich bin ein Mädchen, eine Frau. Und das war ein Gefühl der Perversion, der Abartigkeit. Weil es gab ja keine Erklärung dafür. Und dann habe ich das halt für mich eingeschlossen und habe damit gelebt.
Die erste Liebe, die in der Jugend, gab es trotzdem?
Ja, ich war nur, muss ich sagen, glaube ich, ein sehr schlechter erster Freund für ein Mädchen.
Warum?
Weil ich so sehr mit mir selber beschäftigt war und irritiert war. Und außerdem Jungs sind sowieso immer langsamer wie Mädchen. Und also ich war mit Sicherheit nicht der spannendste erste Freund, den sich ein Mädchen wünscht.
Sieht. Fehlt mir jetzt die Gegenmeinung einzuholen. Lassen wir das so stehen. Wann haben Sie sich denn, also wenn das mit 14 in der Phase anfing, das Gefühl stärker wurde und ein bisschen klarer wurde, wann haben Sie sich das erste Mal zumindest für einen Teil jemandem geöffnet?
In April 2019 bei einer anonymen Beratungsstelle, also wo man anonym Anspruch konnte. Ich habe die ganzen 40 Jahre dieses Gefühl für mich behalten. Ich hatte Angst davor, dass es entdeckt wird. Ich habe bis dahin mir dann ein schönes Leben aufgebaut. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe den wunderbarsten Menschen der Welt kennengelernt. Ich habe wirklich einfach ein tolles Leben gehabt mit dem Manko, dass ich immer diese Sehnsucht in mir getragen hatte, immer diese Qual, dass ich eigentlich das, was ich da bin, eigentlich gar nicht bin. Und ich habe es eingeschlossen für mich, ich habe den Begriff Schamkäfig geprägt. Ich habe hinterher gelernt, dass es dieses Wort überhaupt nicht gibt. Also wenn man heute googelt, findet man mich dahinter. Aber faktisch war es so, dass ich meine Gefühle komplett eingepackt habe und erst 2019 erstmalig ausgepackt habe.
Aber dieser Schamkäfig, wie Sie es nennen, der macht doch kaputt. Sie haben ja in sich reingefressen über Jahrzehnte.
Ja, aber vielleicht ist genau das auch das, was mich gerettet hat. Man lernt, sich selbst zu konditionieren. Irgendwann findet man sich damit ab, dass man diese Abartigkeit, Perversion, wie ich es damals noch für mich genannt habe. Ich habe erst nach 30 Jahren Wissen darum überhaupt gelernt, dass es Transidentität gibt. Und in dem Moment hatte ich eine Erklärung für mich. Das war ein ganz toller Moment. Aber ich war da so weit schon im Leben, dass ich all das nicht mehr in Frage stellen wollte. Ich wollte nicht, jetzt nur weil ich wusste, was mit mir los ist, jubel, ich bin nicht pervers, ich bin transident. Aber was nützt mir das? Ja, was nützt mir das, wenn mein ganzes Leben dann gegebenenfalls zusammenbricht, wenn ich mich dazu stelle? Und das war ungefähr 2010.
Ich nehme mal kurz eine Beschreibung vor. Die Haare gut gemacht, Nacken lang, sage ich mal. Goldkette um den Hals, die Fingernägel. Was ist es für eine Farbe? Was sagen wir dazu?
Was sagen wir dazu? Eine dunkles Pink.
Dunkles Pink, eine Bluse, also ganz klar eine Frau. Wann haben Sie, weil Sie über Jahrzehnte als Mann gelebt haben, diese Frau ausleben können?
Nach meinem Coming Out. Bis zu meinem Coming Out war ich eigentlich immer der Mann. Also es gab kein Doppelleben. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe, weil ich sehr viel auf Dienstreisen war, abends in Hotelzimmern war, mir den Namen Jenny gegeben und mich als solche dann einfach als Frau gefühlt, ohne irgendwas zu machen.
Nicht an die Bar gegangen?
Nein, gar nicht. Ich war ja Mann. Ich habe mich ins Bett gelegt, so wie ich sah aus, es wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Ich war nur in meinem Kopf, war ich Jenny. Und das hat mich ein Stück weit mir näher gebracht. Es ist völlig skurril. Also jemand, der mich gesehen hätte, wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich in dem Moment eine Frau war. Mir ging es auch nie um Klamotten, um Styling, um Identität ist das so selbstverständlich. Das hat auch nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Wir reduzieren Menschen ja oft aufs Äußerliche. Mhm. Und wenn ich sage, ich will eine Frau sein, dann sagt jeder, ja klar, will sich schminken und so weiter.
Stöbelschuhe anziehen, Kleider.
Genau. Mhm. Ja, natürlich gehört das mit dazu. Aber Identität heißt, sich als solche zu fühlen. Und ich habe mich im Hotelzimmer, wenn ich Jenny war, mich auch als Jenny gefühlt.
Nur damit ich es richtig verstehe. Sie haben ganz normal eingecheckt als Jens Dahmer.
Genau.
Haben sich dann auf ihr Zimmer verabschiedet und haben sich einfach aufs Bett gelegt, ohne dass sie eine äußerliche Veränderung...
Gar nichts. Okay. Nein. Einfach nur im Kopf. Irgendwann habe ich gemerkt, mir tut das gut. Ich projiziere einfach meine Sehnsucht, die ich mein ganzes Leben hatte. Und das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl. Ich war eigentlich immer ein glücklicher Mensch, weil ich eine tolle Umgebung hatte. Aber ich hatte immer, heute nenne ich es Ich-Glück. Dieses mit sich selber im Reinen sein, mit sich selber ich zu sein, hatte ich halt nicht. Und mir hat es geholfen, mir einfach zu sagen, ich bin Jenny. Und das war der Schritt und das alles andere, Fernsehgucken, Lesen, war völlig ganz normal. Niemand wäre auf die Idee gekommen.
Aber diese Momente hätten Sie ja auch zu Hause ausleben können. Also wenn Sie sich aufs Bett legen und es ist rein äußerlich keine Veränderung zu erkennen.
Ja, sagen wir mal so, ich war natürlich, wenn ich zu Hause war, sehr stark abgelenkt durch mein ganzes Umfeld. Und ich habe mich dann auch auf die Familie eingelassen, weil das war ja alles wunderschön für mich. Und ich war abgelenkt. Ich bin Weltmeisterin im Verdrängen. Ich habe alle diese Dinge, diese Gefühle verdrängt. Aber das Problem war, wenn man im Hotelzimmer ist und selbst wenn man im Fernsehen guckt oder was liest, man ist alleine. Und in dieser Einsamkeit, diesem Alleinesein, da entsteht dieses Gefühl viel, viel oder kommt viel stärker hoch, als es halt ist, wenn ich mich ablenke, wenn ich im Job bin, wenn ich Abenteuer mache, wenn ich irgendwas mache, dann ist das ausgeblendet, verdrängt. Aber im Hotelzimmer ist es da.
Weltmeisterin im Verdrängen klingt alles andere als gesund. Was hat das mit Ihnen körperlich gemacht, diese vielen Jahre?
Hätte man mich 2017 gefragt, ich hätte sowieso nicht gesagt, was in mir vorgeht, aber ich hätte gesagt, ich nehme das mit ins Grab. Und 2018 hat mein Körper angefangen, völlig verrückt zu spielen. Ich habe nachts nicht mehr geschlafen. Ich habe fast ein Jahr lang 3 bis 4 Stunden maximal die Nacht geschlafen. Ich ging am Zahnfleisch, ich war völlig fertig. Und mein Körper hat mir signalisiert, hör auf mit dem Versteckspielen. Stell dich, sei wie du bist. Und wenn mein Körper mir nicht gesagt hätte, mach es, ich hätte es nicht getan.
Wie haben Sie die letzte Nacht geschlafen?
Wie ein Baby. Erstaunlich. Ich habe gedacht, ich mache kein Auge zu, aber ich war im klimatisierten Hotelzimmer auf einer harten Matratze, was ich liebe und brauche. Und irgendwie habe ich wunderbar geschlafen. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile ja mit mir im Reinen.
Das Buch heißt Endlich Nora von Nora Dahmer. Nach vielen Jahrzehnten der Angst, mit der Sie gelebt haben als Mann, weil in Ihnen eine Frau steckt. Der 14. Juni 2019. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment zurück, als Sie Ihrer Familie Ihren mutigen Schritt mitgeteilt haben?
Der 14. Juni 2019 war der Tag, wo ich den Weltuntergang erwartete. Der hätte eigentlich schon am 11. oder am 10. Juni sein können, aber ich bin so geschickt immer mit Ausreden mit mir umgegangen.
Sie haben es vor sich hergeschoben.
Und der 14. war es dann und da habe ich mich dann meiner Frau, mit der ich heute noch zusammen wohne, aber mit der ich kein Paar mehr bin, mich geöffnet und habe ihr die Wahrheit gesagt, dass ich Jens bin, aber eigentlich eine Frau und einfach im falschen in Anführungsstrichen Körper unterwegs bin. Und habe ihr dann an dem Abend alles geschildert. Und das war wie ein Wasserfall, weil es gab ja vorher im Prinzip keinen Menschen, mit dem ich darüber gesprochen hatte, in dieser Intensität. Und es war im Nachgang muss ich sagen, wunderschöner Abend, weil der Weltuntergang ist ausgeblieben. Und dieser wundervollste Mensch, den ich damals geheiratet habe, hat Verständnis für mich gehabt. Für sie war es natürlich eine Riesenüberraschung, sie hat nichts geahnt. Aber Sie hat zu mir gehalten. Sie hat mich als Mensch bis heute massiv dabei unterstützt. Und ich würde heute nicht hier sitzen, wenn ich nicht diese Unterstützung meiner Familie gehabt hätte. Und dieser Abend war so ergreifend, weil an dem Abend habe ich auch meinen Namen Nora geschenkt bekommen.
Wie ist es dazu gekommen? Da setzt man sich da ja nicht zusammen und überlegt, wie heiße ich denn ab sofort?
Meine Frau fragte mich, ich habe ihr erzählt, dass ich Jenny halt war, wenn ich mit mir alleine war. Sagt sie, Jenny finde ich doof, gefällt mir nicht. Ich habe auch eine Schwägerin, die den gleichen Namen trägt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe mir noch nie über einen Namen Gedanken gemacht. Weil für mich war das bisher immer eine Fiktion. Ich wusste eigentlich...
Zu dem Schritt kommt es nicht?
Zu dem Schritt kommt es nicht. Und dann sagte sie, dann nenn dich Nora. Ich sage, wieso Nora? Ich will mir jetzt gerade sagen, finde ihn schön, passt zu dir. Und das war das schönste Geschenk an dem Tag, wo ich den Weltuntergang erwartet habe.
Der Herzschlag bei Ihnen war im nicht mehr messbaren Bereich damals?
Also ich glaube, ich hatte Bewerbungsgespräch, Entlassungsgespräch, Heiratsantrag machen, Kinder kriegen, alles in einem Gefühl gepackt. Ich war entsetzlich aufgeregt und ich hatte so Angst, dass alles verloren geht, was wir uns die letzten 30 Jahre vorher aufgebaut hatten. Und ich bin aufgefangen worden. Das war wunderschön.
Sie haben es gerade schon deutlich gemacht, das war keine Hauruck-Aktion innerhalb von 5 Minuten, sondern es war ein ganzer Abend.
Eine ganze Nacht. Wir haben bis in den frühen Morgen miteinander geredet. Wir wussten beide nicht, was es mit uns macht, was es mit der Familie macht, was passiert, wie es überhaupt weitergehen kann. Aber für mich war das nach 40 Jahren eine Befreiung, endlich kein Versteck mehr zu spielen. Und es war einfach überwältigend. Also ich glaube, es gibt keinen Tag im Leben, der für mich emotionaler war als dieser Tag. Auch wenn ich eine wunderschöne Hochzeit, Geburten der Kinder und alles hatte, dieser Tag hat vieles in den Schatten gestellt, weil einfach mein Charmkäfig sich öffnen durfte.
Jetzt ist das über 3 Jahre her. Sind Sie so sehr Frau, wie Sie es momentan oder wie Sie es sein wollen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja ein Jahr später, war dann auch die Entscheidung, ausschließlich als Frau zu leben. Ich habe vorher versucht, eine hybride Variante zu schaffen.
Was heißt das?
Das heißt, ich wollte beruflich weiter als Mann aktiv sein, ganz normal das Leben führen, aber im Privaten Nora sein dürfen. Ich habe gedacht, das funktioniert. Weil ich einfach nicht bereit war dazu, auch für alle die ganzen Rahmenbedingungen aufzugeben. Weil das ist ja eine Veränderung, die ist wahnsinnig intensiv. Und ich habe dann halt das gemacht, indem ich mal Frau, mal Mann war. Aber ich habe morgens immer mir überlegt, wie verkleide ich mich heute? Ganz schnell als Mann, das ist relativ simpel. Oder sehr komplex mit Perücke und Silikonbrüste ankleben und allem Möglichen. Rasieren, bis kein Haar mehr zu sehen ist und dann als Nora den Tag zu verbringen. Aber ich wurde auch dann verkleidet, weil das war eine verkleidete Nora. Das war nicht ich. Ich habe einfach nur die Äußerlichkeiten angepasst. Und ich wäre verrückt geworden, glaube ich. Ich hätte das mein Leben nicht durchgestanden, immer verkleidet zu sein, egal auf welche Weise. Und dann ist die Entscheidung gefallen, ausschließlich als Frau zu leben. Ich wollte dann Frau sein, so wie man sich Frau vorstellt. Und ich habe eine Pubertät durchgemacht, die für mein Umfeld eine Katastrophe war. Nicht nur, dass sie egozentrisch war, sondern ich musste ja auch alles ausprobieren. Ich war 57 Jahre als Mann sozialisiert. Das heißt, habe es nie gelernt, Frau zu sein. Und heute bin ich so, wie ich bin. Ich weiß, dass ich nicht perfekt Frau bin, ich bin nicht perfekt Mann, ich bin Nora.
Sie haben eben schon Ihr Coming-out Ihrer Frau gegenüber deutlich gemacht, erzählt, wie das war vor 3 Jahren. Ja. Jetzt laufen Sie als Familie nicht nur zu zweit durchs Leben, sondern da gehören auch Kinder dazu. Wie haben die darauf reagiert?
Ja, ich habe 2 erwachsene Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Und die sind natürlich auch alle, genauso wie meine Eltern, im Nachgang entsprechend informiert worden. Überall war die Überraschung groß. Und als Fazit kann man festhalten, wir sind als Familie dadurch noch enger zusammengerückt. Und wir respektieren uns auf eine teilweise ganz andere Art und Weise. Meine Tochter selber hat sich ein paar Jahre vorher als lesbisch geoutet. Und damit haben wir auch noch zusätzlich die Gemeinschaft queer. Wir beide haben beschlossen, wir möchten in die Öffentlichkeit gehen, unsere Geschichten erzählen, um auch halt etwas zu bewegen in der Gesellschaft, um queere Menschen einfach als normalen Bestandteil der Gesellschaft viel stärker zu integrieren. Aber den Rest der Familie haben wir immer gesagt, das ist Privatsphäre, das klammern wir außen vor. Fakt ist aber, dass meine ganze Familie, inklusive meiner Eltern, die Mitte 80 sind, großartig mit mir umgegangen sind. Das war für alle ein langer Prozess, es war eine Riesenüberraschung und es war ein Stück weit auch eine Überforderung für die betroffenen Menschen. Aber wir haben in vielen, vielen Gesprächen, glaube ich, heute eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen. Und leider ist das so, dass viele Transmenschen in ihren Familien noch auf viel zu viel Vorbehalte treffen. Was sagen die Nachbarn, was sagt dieses und was sagt jenes? Und damit macht man diesen Menschen überhaupt keinen Gefallen. Im Gegenteil, es wird alles viel schlimmer. Ich habe Glück gehabt, ich habe eine ganz tolle Familie. Und selbst meine Eltern sind heute stolz, dass sie eine Tochter Nora haben.
Das klingt nach Idealbedingungen, das muss man wirklich sagen. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihre Tochter trägt es genauso nach außen, wie Sie das möchten. Sie möchten anderen Menschen auch helfen mit ihrer Geschichte. Ihre Tochter hat jetzt mittlerweile in der Zeit auch schon darüber geschrieben. Macht sie das stolz oder spricht man das im Detail ab, was tatsächlich dann da veröffentlicht wird?
Nein. Also ich bin auf meine beiden Kinder sehr stolz, weil sie sich toll entwickelt haben und heute als selbstständige Menschen wirklich voll im Leben stehen. Meine Tochter ist Journalistin und sie möchte die Sicht der Angehörigen darstellen. Weil es ist immer die eine Frage, was hat eine betroffene Person für Erfahrungen, für Erlebnisse. Aber es macht ja auch viel mit dem Umfeld. Es macht wahnsinnig viel mit der Familie. Wenn auf einmal, stellen Sie sich vor, Ihr Vater hätte Ihnen gesagt, ich bin eigentlich eine Frau. Dass, wenn man das auf seine eigene Familie reflektiert, erfährt man erst, was das mit Angehörigen macht. Klar. Es ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, man wechselt das Geschlecht, man lebt anders. Aber im Kern ist man ja der gleiche Mensch, auch wenn sich die Persönlichkeit verändert. Aber es ist wichtig, dass auch diese Sicht der Angehörigen nach außen getragen wird. Und meine Tochter macht das auf eine ganz, ganz tolle, auch sehr persönliche Art und Weise, weil nur so erklären wir, dass auch Transmenschen, queere Menschen, lesbische Menschen, schwule Menschen und was es alles für Varianten und Themen gibt, ganz normale Menschen sind, die genauso in der Gesellschaft das Recht haben zu leben und akzeptiert zu werden, wie alle anderen auch, die sich als heteronormativ bezeichnen.
Was hat das mit dem Verhältnis Vater-Sohn gemacht?
Für meinen Sohn war es sicherlich besonders schwer. Wie gesagt, wenn man sich vorstellt, es betrifft den eigenen Vater, aber wir kommen heute toll miteinander aus. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber es ist sicherlich für einen Sohn deutlich, deutlich schwieriger, das zu akzeptieren und damit umzugehen, als für eine Tochter.
Wenn diese Frage jetzt zu persönlich sein sollte, beantworten Sie sie nicht oder hauen mir auf die Finger. Stehen Sie als Nora Dahmer auf Frauen oder auf Männer?
Das ist eine Frage, die ich gerne beantworte, weil sie wird mir so oft gestellt. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich in meiner Jugend sehr stark mich Frauen zugezogen gefühlt habe. Und sexuelle Orientierung hat nichts mit Transidentität oder Geschlechtsidentität zu tun. Das sind zwei völlig getrennte Paar Schuhe. Es gibt Transmenschen, die sind heterosexuell, homosexuell, bi oder was weiß ich. Gibt's alle Varianten, genauso wie bei allen anderen Menschen auch. Und wenn ich auf Frauen stehe und werde Frau, dann bin ich halt jetzt eine homosexuelle Frau. Das ist halt einfach so. Und manche fragen mich, stehst du jetzt auf Männer? Sage ich, nein, ich bin jetzt homosexuell. Siehste. Ja. Und dann sage ich, denk mal drüber nach. Weil das, wie gesagt, und das ist auch ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion um Transgender und so weiter. Keine Schubladen aufmachen. Wir sind alles Individuen, die in der Gesellschaft stehen. Und sexuelle Orientierung ist für mich sehr, sehr viel Privatsache, die jeder so ausleben sollte, wie er sie möchte. Natürlich nichts mit Pädophil oder Gewalt und sonstigen Themen, aber alles andere geht uns auch nichts an. Aber diese Vermischung von Transgender oder transidenten Menschen und sexueller Orientierung ist etwas, was wirklich noch ganz verbreitet ist nach dem Motto, ja, jetzt bist du Frau, jetzt stehst du auch auf Männer. Quatsch.
Wie souverän oder vielleicht eben auch nicht geht eigentlich die Gesellschaft mit Ihnen als Transfrau um?
Also mir persönlich geht es im Umgang eigentlich sehr gut. Ich mache sehr wenig Diskriminierungserfahrung. Aber es gibt viele Menschen, die gleiche Thematik haben wie ich. egal ob Transmänner oder Transfrauen, gerade die Jüngeren, die teilweise sehr unter Reaktionen der Gesellschaft, die immer noch in alten Bildern unterwegs ist, machen. Und ich merke es halt in dem Moment, wir Menschen haben ja alle so ein Ordnungssystem. Wir schauen jemanden an, wir scannen ihn quasi.
Gucken, und sortieren ihn irgendwo ein.
Sortieren ihn ein, Männlein, Weiblein. Und bei mir ist es halt so, dass ich weibliche Merkmale habe, aber auch immer noch mehr männliche Merkmale, weil Testosteron hat während meiner Pubertät gewütet. Ich habe eine Physiognomie, die einfach mehr dem Mann entspricht und damit passe ich nicht in das Scanbild. Und das verursacht bei den Leuten, die mich direkt quasi sehen, teilweise eine Verunsicherung, Irritation. Und in dem Moment habe ich eine gewisse Form der Zurückhaltung oder ja einfach diese, was ist das? Und ich sehe es als meine Aufgabe an. Da werden viele sagen, das ist nicht deine Aufgabe. Ich sage jetzt in der jetzigen Phase der Gesellschaft ja. Ich gehe auf diese Leute zu. Ich bin ihnen zugewandt und ich helfe ihnen, ihre Verunsicherung oder Irritation zu nehmen, indem ich ihnen einfach signalisiere, pass auf, finde mich sympathisch oder unsympathisch, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du. Achte nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern geh mit mir ganz normal um. Das sage ich nicht so, aber ich versuche es durch meine Gespräche, durch meine Art, wie ich ihnen gegenüber auftrete, sehr zugewandt. Und das funktioniert in der Regel. Und aber die Irritation ist einfach da, weil wir Menschen leben in Ordnungssystemen. Unsere Gesellschaft hat Jahrzehnte klare Linien gehabt, wer ist Mann, wer ist Frau. Und die müssen wir durchbrechen. Das geht nicht mit Gewalt, sondern es geht einfach mit einem immer mehr aneinander gewöhnen und vor allem respektieren. Für mich ist ganz wichtig, dass wir uns akzeptieren und nicht tolerieren.
Sie haben eben schon angerissen, dass Sie eine Phase im Leben haben, wo Sie eine hybride Art der Lebensform gewählt haben. Als Mann in den Job, als Unternehmer zu gehen, als Frau daheim in der Freizeit sich auszuleben. Das hat nicht funktioniert, weil es genauso belastend ist. Wie hat denn Ihr berufliches Umfeld dann letztendlich auf den Wechsel reagiert von Geschäftsmann Jens Dahmer zu Geschäftsfrau Nora Dahmer? Ja.
Also ich habe ja 20 Jahre Krisenmanagement gemacht für Unternehmen und das war für mich eine sehr sensible Funktion immer, die ich sehr, sehr gerne ausgeführt habe. Aber ich konnte mir nicht vorstellen damals, dass die Welt in dieser Aufgabe mich als Transfrau akzeptiert und habe dann beschlossen, meine Firma zu liquidieren und habe meine Kunden alle darüber informiert, dass ich die Firma schließe und dass ich als Frau leben möchte. Und das ist überall mit sehr, sehr viel Erstaunen aufgenommen, weil ich war der Macher und die Person, die geholfen hat. Und jetzt auf einmal komme ich und sage, ich will als Frau leben. Aber es ist überall respektiert worden, es ist überall anerkannt worden. Und für die viele dieser Kunden, die ich damals in der Krise kennengelernt habe, bin ich heute noch in strategischen Fragestellungen partiell, punktuell begleitet. Ansonsten, aber es war eine sehr positive Aufnahme in den Unternehmen, weil ich aber auch sehr offen mein Leben erzählt habe, dass man auch versteht, was da passiert. Und das halte ich auch für ganz wichtig, weil wir müssen Menschen mitnehmen, wenn Dinge anders sind, damit sie verstehen, weil nichts ist selbsterklärend.
Ich möchte ein Praxisbeispiel mal rauspicken. Nora Dahmer, Gerne. Sie spielen Golf. Ja. Was hat sich verändert, seitdem Sie als Frau auftreten auf dem Golfplatz?
Ja, ich habe 3 Jahre nicht gespielt, weil ich letztendlich in einer Phase war, wo ich halt die gesundheitlichen Probleme hatte, dann die Transition eingeleitet habe und mich überhaupt nicht in der Lage sah, mich auf irgendein Hobby zu konzentrieren.
Das heißt Transition, aber der körperliche Wandel.
Transition ist der Wandel, wo der Körper durch Hormone oder andere Dinge, das muss jeder für sich entscheiden, welche Maßnahmen er trifft, sich dem anderen Geschlecht zumindest annähert. Und in dieser Phase durchlebt man halt auch gerade durch die Hormone. Ich mache seit 2,5 Jahren Hormontherapie sehr, sehr viele Veränderungen und ich war erstmal nicht in der Lage. Im April letzten Jahres habe ich dann gesagt, ich habe immer Golfspielen geliebt. Ich würde es gerne wieder machen und hatte natürlich Respekt davor, weil ich nicht wusste, wie werde ich in einem Golfclub aufgenommen? Werde ich als Frau akzeptiert oder was passiert? Und ich habe mir dann mehrere Golfclubs bei uns in der Nähe angeguckt, mich dann für einen entschieden. Und bin dann dorthin gefahren. Und das, was ich gerade erzählt habe mit Scannen, natürlich habe ich viel Verunsicherung, Irritation ausgelöst, aber ich wurde sehr nett aufgenommen. Ich habe viele, viele tolle Menschen seitdem dort kennengelernt. Mittlerweile ist auch, ich sage mal, die Verunsicherung und Irritation bei den meisten gewichen. Männer haben immer noch so ein bisschen mehr Berührungsprobleme mit mir als Frauen. Das ist aber ganz üblich und in anderen Bereichen der Gesellschaft genauso. Aber es ist eine Herzlichkeit, die wir und Normalität, die wir heute haben. Aber es gab natürlich auch Diskussionen im Hintergrund. Ist sie körperlich nicht den anderen Damen gegenüber im Vorteil? Ist das fair, dass sie mitspielt? Ich spiele jetzt nicht gut Golf, deswegen ist das dann hinterher allen klar geworden, dass das gar nicht so sehr das Problem ja. ist. Aber es ist natürlich schon eine Auseinandersetzung mit den Geschlechtern. Ich spiele heute Damengolf, ich spiele auch dort in der Damengolfmannschaft, hat mich freundlicherweise mit aufgenommen, was ich ganz toll finde. Und wir haben heute riesen Spaß miteinander und natürlich gibt es immer noch die ein oder andere Irritation. Aber das finde ich auch völlig normal und das halte ich auch für, bin ich niemandem böse wegen. Und es ist eine tolle Aufnahme dort gewesen und ich kann es jedem nur ans Herz legen, wer die Trans-Eigenschaft hat, einfach sich den Aufgaben zu stellen und man wird viele, viele tolle Erlebnisse haben. Die Angst hält einen oft davon ab.
Jetzt muss man vielleicht gerade für das Spiel Golf erklären, wenn man unter Frauen spielt, fällt es dann vielleicht nicht so auf, aber wenn eine Frau mit einem Mann über den Platz zieht, ob 9 Löcher oder 18 Löcher, dann wäre es erlaubt, dass sie als Frau ihren Abschlag ein wenig vorziehen, also näher zum eigentlichen Loch, was anzuspielen ist. Ich frage, weil ich diese Diskussion zuletzt mit meinem Bruder hatte. Der spielte nämlich gegen eine Transfrau und fühlte sich anschließend so ein wenig betrogen. Ist das nachvollziehbar? Also, weil die Diskussion gibt es ja auch auf viel, viel höherer Ebene im Leistungssport. Ja. Wer darf wo mitmachen? Muss man zukünftig bei Olympischen Spielen zwischen Männern, Frauen und divers, und das wäre wahrscheinlich noch sehr ungenau, trennen?
Im Leistungssport ist das sicherlich eine sehr schwierige Diskussion. Ich glaube, wenn wir die jetzt anfangen, dann ist die Sendung eine Stunde länger.
Schaffen wir nicht.
Beim Golfspiel muss man sagen, für die, die Golf nicht kennen, Golfspiel spielt jeder gegen sich selber, gegen seine eigene Vorgabe. Man hat ein Handicap und man versucht an diesem Spiel sein Handicap zu erreichen oder besser zu sein. Aber man spielt nicht gegeneinander. Natürlich wird hinterher geguckt, wer hat am ehesten das Handicap erreicht und das ist dann schon der Vergleich untereinander. Aber im Kern spielt man alleine und Golfspiel wird im kurzen Spiel entschieden, beim Putten hinten. Und Putten sind Frauen besser wie Männer. Und all das, was ich vorne vielleicht an Länge zugegebenerweise an Vorteilen habe, verliere ich hinten sowieso. Und von daher ist die Diskussion müßig. Es gibt auch sehr kräftige Frauen. Es gibt sehr zierliche Frauen. Und wenn man mal beobachtet, dass eine zierliche Frau teilweise weiter schlägt als eine kräftige Frau, dann sieht man, dass das Golf eher eine Schwungfrage ist als eine Kraftfrage. Und man darf eins nicht vergessen, durch meine Hormontherapie habe ich ungefähr 30-40% Muskelmasse, die ich verliere als Mann und durch Körperfett ersetze. Und das macht schon was mit einem. Also ich bin heute in einer ganz anderen körperlichen Verfassung als früher, was aber auch gut ist, weil ich will ja auch eine Frau sein.
Ich kann mal so ein bisschen was an Reaktionen der SWR1-Hörenden rauspacken. Ganz viel Liebe an Nora, wird geschrieben von Rena aus Esslingen. Höre super gerne zu, habe sehr viel gelernt, wünsche von Herzen alles Gute und freue mich, dass Sie in der Öffentlichkeit darüber reden. Das hilft, dass es einfach normal wird und sie ist auch, genau wie Sie selbst sagen, der Meinung, dass es hier nicht um etwas Abartiges oder Perverses geht. Danke, liebe Frau Dahmer, kommt von Saskia, so schön, dass Sie da sind. Ich höre staunend zu, lerne dabei und bin froh, dass dieses Thema bei Ihnen einen Platz findet. Und auch Gebhardt aus Stuttgart hat geschrieben, vielen Dank für die sehr offene und gute Erklärung. Ich persönlich konnte viele meiner Vorurteile zwecks Unwissenheit endgültig aus meinem Kopf schlagen. Bleiben Sie, wie Sie sind. Das ist doch mal eine Bestätigung, dass man da anscheinend auf einem richtigen Weg ist. Nora Dahmer, jetzt haben Sie ein Buch rausgebracht. Endlich Nora ist der Titel. Was machen Sie sonst mit Ihren Erfahrungen jetzt? Sie wollen ja helfen.
Ja, ich bin ja noch ein bisschen freiberuflich tätig, aber meine Aufgabe ist es, weil ich gelernt habe, dass viele Menschen genau diese Dinge nicht wissen. Sie sind offen vielen Themen gegenüber, aber sie wissen es nicht. Und ich habe jetzt diese Form des Lebens gewählt. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, die eigentlich durchweg sehr positiv waren. Und ich möchte helfen, die Gesellschaft ein Stück weit mit aufzuklären. Und in welcher Form ich das mache, das muss ich schauen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Auch ich musste mich ja erstmal zu der Person entwickeln, die ich heute bin. Aber ich möchte weiter aufklären und vor allem möchte ich Mut machen für die Menschen, die es betrifft, auch die Angehörigen. Es ist nicht der Weltuntergang. Wenn wir als Transmenschen uns dem Leben stellen, werden wir glücklicher. Vorher, ich habe über die Qualen gesprochen, die ich 40 Jahre hatte. Und die möchte ich keinem Menschen zumuten. Und ich möchte helfen, dass man vorher diesen Schritt macht und nicht 40 Jahre warten muss.
Sie sind für die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, das von 1981 ist. Das erlaubt, dass im Geburtenregister nachträglich Vorname und Geschlecht geändert werden können. Warum reicht das eben nicht?
Wir müssen davon, das musste ich auch machen, einen Antrag bei Gericht stellen. Mhm. Und wurde dann zu zwei unabhängigen Psychiatern eingeladen, die geguckt haben, ich sag's mal ganz salopp, ob ich mich Schugge bin oder ob das ernsthaft ist. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und wenn man mitten im Leben steht, und ich war erfolgreicher Unternehmer, ich war wirklich mitten im Leben, finde es sehr diskriminierend, dass mich zwei Menschen anderthalb Stunden interviewen, um danach für das Gericht eine Entscheidung zu treffen, ob ich meinen Namen und mein Geschlecht ändern darf. Das ist ein extrem diskriminierender Vorgang, der gerade für Menschen, die labiler sind, eine Riesenhürde ist. Und das neue Selbstbestimmungsgesetz gibt derzeit die Möglichkeit, das ohne diesen diskriminierenden Akt zu machen. Und es gibt auch die Möglichkeit, Jugendlichen das zu machen. Jetzt sagen viele, das ist viel zu früh. Die Pubertät verändert uns Menschen so sehr. Und wenn ich weiß mit 14, wie ich es wusste, dass ich eigentlich eine Frau bin, warum kriege ich nicht die Chance, dann natürlich mit der intensiven Untersuchung und der Begleitung, da wird es auch sicherlich Einzelfälle geben, die scheitern oder die falsch sind, aber der Großteil hat die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dass der Körper sich so verändert, dass man hinterher nicht permanent diese Scan-Thematik hat, sondern sich als Frau oder Mann, je nachdem Transfrau, Transmann, entsprechend im Leben wohlfühlen kann. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mit 14 schon diese Möglichkeit bekommt. Das ist zwar vielleicht sehr früh für die geistige Entwicklung, aber körperlich ist es notwendig. Und wenn das gut begleitet wird und die Angehörigen das kritisch unterstützen und aber liebevoll mit begleiten, dann hat dieser Mensch eine ganz andere Chance, ein tolles Leben zu führen, als es Menschen hatten, die wie ich in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen sind. Und deswegen ist dieses Gesetz Gold wert. Da geht es ja nicht darum, dass man Hormonbehandlungen machen darf. Dafür sind nach wie vor die gleichen Wege erforderlich, die auch notwendig sind, damit da nichts passiert. Aber nur für Namen und Geschlecht muss ich es vorher machen dürfen.
Nora Dahmer, ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.